Herzlich willkommen beim Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Holger Volland. Er ist Geschäftsführer des Wirtschaftsmagazins Brand 1 aus Hamburg. Mit ihm spreche ich über das ikonische Editorial Design des Magazins, über Disruption im Design und über den Mut, wie Kreative im Zeitalter von KI ihre eigene Zukunft in die Hand nehmen können. Mein Name ist Christoph Lux.
Der Podcast Designerklärer ist eine Produktion des Cognews Design Studios in Marburg.
Zur heutigen Folge des Podcasts Designerklärer begrüße ich ganz herzlich Holger Volland von der Brand 1.
Hallo Christoph, schön, dass ich da sein kann.
Ja, Holger, du bist Geschäftsführer der Brand 1. Was macht man denn als Geschäftsführer, wenn eigentlich im Hintergrund die Redaktion und das ganze Team die nächste Ausgabe vorbereitet?
Ja, das ist schon mal die erste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es nicht nur die Redaktion und das ganze Team für die nächste Ausgabe gibt, sondern mein Hauptjob besteht darin, dafür zu sorgen, dass das Medienunternehmen Brand 1 mit allem, was es so tut, dazu gehört das Heft, dazu gehören aber mittlerweile rund 50% unserer Erlöse werden gar nicht mehr mit Magazinen erwirtschaftet. Dazu gehören Corporate Publishing Medien, Podcasts, Online Medien. Wir haben Peer Groups, wir haben Konferenzen, wir haben Weiterbildungsprogramme. Und all das muss am Laufen gehalten werden. Und deswegen braucht es, wie in jedem Unternehmen, jemanden, der oder die diese Geschäfte im Blick hat und dafür sorgt, dass man im Idealfall mehr verdient, als man ausgibt.
Und welche Aktionen ihr da noch so macht im Hintergrund und auch was für Kreative interessant ist, da werden wir noch drauf eingehen können. Aber ich will noch mal auf die Brand 1 überhaupt erstmal eingehen. Ich habe die Brand 1 kennengelernt, da hieß sie noch gar nicht Brand 1, sondern sie hieß Econi. Ich habe hier eine sehr frühe Ausgabe in der Hand. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir dieselbe Ausgabe bei uns noch im Privatarchiv sozusagen liegen haben. Und diese Ausgabe hier ist im Jahre 1998 rausgekommen für 9 Mark, also D-Mark, und hieß nicht Brand 1, sondern Econi. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Econi dann Brand 1 wurde? Und was die Econi auch auszeichnet, unter anderem hier auf dem Titel direkt nachzulesen, hat damals den ersten Platz in der Kategorie Wirtschaftsmagazine gewonnen für den Sonderpreis für Innovation und Mut. Was hat die Econi damals schon ausgezeichnet und was zeichnet heute die Brand 1 aus?
Das kann ich ja wirklich nur aus der Leserperspektive sagen, weil ich damals ja noch gar nicht dabei war. Ich habe die Econi damals geliebt, weil sie anders als andere Magazine Leute nach vorn geholt hat, die in erster Linie Ideen haben, hat dann versucht, diese Ideen darzustellen und hat nicht versucht, so sehr die Menschen zu feiern, sondern eher das zu feiern, was sie tun, was sie Gutes tun. Und es war von Anfang an wirklich total positiv. Also es ging anders als in üblichen Wirtschaftsmagazinen, die sich ja freuen, wenn Unternehmen Probleme haben oder Fehler machen oder irgendjemanden entlassen oder der Vorstand mal wieder ein schlechtes Quartal hinter sich gebracht hat. Das sind alles Informationen, die in der Econi keine Rolle gespielt haben und die in der Brand 1 auch keine Rolle spielen. Wir versuchen uns grundsätzlich auf das Positive zu konzentrieren und wir versuchen uns auf die Veränderung zu konzentrieren. Und da fallen dann zwei Begriffe sehr oft, die du jetzt auch gerade schon gesagt hast. Das ist Mut und das ist Veränderung oder Innovation. Denn innoviert werden muss immer. Ja, auch jetzt in den Zeiten, wo man das Gefühl hat, dass ganz viele Leute eigentlich eher die Innovation in vor allem gesellschaftlichen Bereichen zurückdrehen wollen und zurück wollen zur guten alten Zeit, als noch niemand sich was Neues ausgedacht hat, sondern alle noch im Schürzchen die Milch zur Butter gestampft haben. Das ist natürlich Quatsch. Innovation braucht es immer und jederzeit und es braucht immer und jederzeit Mut, um voranzugehen und etwas zu verändern. Dafür steht Brand 1.
Das Thema Mut habt ihr ja auch damals aufgenommen, beziehungsweise auch die Redaktion damals bei der Econi, aber jetzt auch bei der Brand 1 mit dem Design, also mit dem Editorial Design. Ich war damals noch Student und war sehr neugierig auf alles, was im Design damals anders oder neuartig war, also was das normale Layout-Raster gesprengt oder verlassen hat oder wo vielleicht schon ein Raster da war, aber eben nicht das klassische, sondern tatsächlich auch ganz bewusst mal Seiten, die im Anschnitt liegen, Bilder, die im Anschnitt sind, Spalten, die bis zur Seitenkante gezogen werden und so weiter. Was macht die Brand 1 heute und was hat das mit dem Designbüro zu tun, mit dem ihr da zusammenarbeitet?
Ja, wir sind uns wirklich sehr treu, unser Designer und wir. Das macht immer noch das Büro Meret und Meret. Und Mike Meret, der damals mit Gabriele Fischer schon im Gründungsteam von Brand 1 war, der begleitet uns persönlich seit 25 Jahren. Und das ist schon allein mal sehr unüblich. Normalerweise trennt man sich von seinen Designern und Designer von ihren Kunden so alle paar Jahre, damit man mal was Neues machen kann. Ich bin ja ganz oft bei den Meetings dabei, wenn wir zum Beispiel uns überlegen, was das nächste Cover sein soll. Und wenn wir dort wirklich herzhaft streiten, 10, 12 Menschen miteinander, manchmal 3 Stunden darum, welches Coverdesign denn am besten die Idee vermittelt, oder das Gefühl vermittelt, das wir mit diesem Heft geben wollen, dann bin ich jedes Mal aufs Neue davon überzeugt, dass wir noch so viel gemeinsam vorhaben in den nächsten Jahrzehnten und dass das alles erst die Spitze des Eisbergs war, gestalterisch, die wir da angefangen haben. Jetzt ist natürlich die große Herausforderung für Gestalter bei so einem Heft, das 25 Jahre alt ist, dass es natürlich auch eine gewisse Kontinuität geben muss. Plus, es schleicht sich natürlich Kontinuität in jedem von uns ein. Wenn wir eine Sache dauernd machen, ja, dann wissen wir halt einfach, was funktioniert und was funktioniert nicht und neigen dazu, das zu wiederholen, was funktioniert. Und was da wirklich hilft, ist die unglaubliche Disruptionslust, die vor allem auch Gabriele Fischer auch nach 25 Jahren noch hat, die ihr eigenes Baby Brand 1 wirklich gerne zerpflückt und neu sortiert und neu macht. Und wir hatten jetzt gerade 25-jähriges Jubiläum und zu diesem Jubiläum haben wir uns tatsächlich ein Heft genommen und haben dieses Heft einmal auseinandergerissen und haben jede einzelne Seite dieses Heftes dann ausgelegt und sind da entlang gegangen und haben gedacht, wie wirkt das auf uns? Was wollen wir nicht mehr? Was brauchen wir zukünftig mehr? Und wer dieses Jubiläumsheft gesehen hat, das war so auch ein gestalterisches Feuerwerk an neuen Dingen. Also wer es nicht gesehen hat, ich kann nur einladen dazu, sich noch zu besorgen. Das macht richtig Spaß. Und das ist wie so ein Katalog des Neuen für uns geworden, aus dem wir uns jetzt bedienen. Also wir haben uns ein Heft geleistet, bei dem wir einfach alles reinpacken, was uns eingefallen ist. Zum Beispiel haben wir auch beschlossen, dass wir einfach kein Inhaltsverzeichnis mehr brauchen. Und das war so eine Entscheidung, die haben wir dann wieder zurückgenommen, weil wir gemerkt haben, die Leser wollen aber gern ein Inhaltsverzeichnis. Die haben sich beschwert und gesagt, wo ist es? Wir brauchen es. Und wir so, oh bitte, lasst euch doch bitte von uns leiten. Wir wissen es viel besser. Und die Leser so, nein, wir brauchen ein Inhaltsverzeichnis. Das haben wir also wieder eingeführt. Aber wir bedienen uns bei jedem Heft jetzt aufs Neue von diesen Ideen, die dann eben für dieses Jubiläumsheft gestaltet wurden. Und das ist so eine typische Vorgehensweise bei Brand 1, würde ich mal sagen. Und solange man das machen kann, ist es auch gut, in bewährter Kombination zusammenzuarbeiten.
Also die permanente Disruption im Editorial Design. Wie geht denn da der Gestalter eigentlich damit um? Wie geht der Mike damit um, wenn ihr da immer wieder neue Ideen habt und sagt, nee, wir müssen jetzt mal wieder alles anders machen oder so? Oder wie ist dieser Prozess? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder bringt er Ideen ein? Also wo kommen die Ideen her und wonach entscheidet ihr dann? Ist das sozusagen eure Sprache, die ihr nach außen tragen wollt?
Ich würde sagen, wir sind keine getrennten Organisationen, wenn es darum geht, das Heft zu gestalten. Also Mike und sein Team sind Teil unseres Brand 1 Teams. Die Leute kennen sich teilweise seit Jahren, es kommen natürlich auch immer wieder neue Leute dazu, aber da gibt es nicht das Gestaltungsbüro, das irgendwie was macht und dann den Kunden Brand 1, der irgendwie darauf reagiert, sondern es ist wirklich ein liebevoller Dauerstreit. Und die Streitpunkte können sich auch jederzeit bewegen. Ne? Also es kann durchaus sein, dass Brand 1 sagt, boah, jetzt habt ihr mal wieder richtig langweilig gestaltet. So gefällt uns das nicht. Ihr müsst mal disruptiver werden. Es kann aber genauso gut sein, dass der gleiche Vorwurf vom Büro Meren-Meri kommt. Ne? Also es ist wirklich ein fröhliches Hin und Her. Das komplette Heft wird tatsächlich einmal auch bei den Meres durchkonzipiert, sobald alle Bilder und Texte stehen. Und dann kommt es zurück zu uns. Das heißt, für uns ist auch jedes Mal wirklich wieder eine ganz tolle, spannende Überraschung, dann eben dieses Heft zu bekommen. Also den gleichen Effekt, den wir bei den Lesenden hervorrufen, den haben wir selber auch.
Ich glaube, das ist die Arbeit, die ihr euch damit macht, insgesamt, das gesamte Team. Das bedeutet ja auch, dass diese Seitenstrecken, die dabei entstehen, dass das ganze Geschichten sind und dass es auch Unterschiede gibt von der Seitenstrecke 1 zur Story 2. Und ich glaube, dass viele Magazine das heute nicht mehr machen, dass dieser Streckengedanke so torpediert wurde durch Werbeplatzierungen, also Hauptsache 50% Werbung, egal wo, so dass ich also die Seitenstrecke manchmal nur noch erahne. Das Editorial Design zeichnet sich ja auch durch die Typografie aus, die ja auf den ersten Blick erstmal sehr nüchtern daherkommt. Man hat so eher eine Times-artige Ästhetik vor Augen, guckt dann etwas genauer hin und sieht, es ist ein anderer Fond. Warum diese Typografie, warum diese sehr zurückhaltende Art der Darstellung, wo ja sonst doch sehr viel Mut bewiesen wird im Layout?
Ja, das hat mich persönlich auch gewundert. Ich war in meinem früheren Leben ja mal bei Metadesign und kenne deshalb die Liebe auch zur ausgefeilten Typografie und zur besonderen Typografie. Und mich hat sehr verwundert, dass ich, als ich bei Brand 1 vor ja, knapp 4,5 Jahren dazu kam, dass wir intern, jetzt gar nicht beim Heft, aber intern bei Kommunikaten wie zum Beispiel Präsentationen oder so, tatsächlich mit der Times und der Helvetica arbeiten. Und das hat mich echt schockiert. Ich dachte, wow, wie schrecklich. Woran liegt das? Die Times-artige Schrift, von der du sprichst, ist die Sabant, mit der wir im Heft arbeiten. Und die Sabant ist natürlich anders als die Times. Wenn man sie genau anguckt, dann ist es natürlich eine sehr viel. Ja, eine sehr viel liebevollere Schrift, würde ich mal sagen, als jetzt die Times New Roman. Wir sind ihr sehr treu, seit vielen Jahrzehnten, auch weil diese Schrift zu einem Kennzeichen von Brand 1 geworden ist. Man sieht es immer, wenn man sie vergrößert, und nicht mehr im Fließtext, sieht, auf einer Anzeige oder so. Das wirkt sofort brandeinsig. Also wir haben auch einen eigenen Schnitt entwickeln lassen. Damals von der Sabon und deswegen bleiben wir ihr auch treu. Was ist der Grund für die Wahl einer solchen, dann doch eher protestantischen Schrift? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es gut funktioniert. Vielleicht liegt das daran, also ich bekomme ja auch ganz oft mit, wie Mike zum Beispiel scribbelt, wenn er einen neuen Ansatz hat für eine Idee oder für eine Seitengestaltung. Und das ist auf der einen Seite sehr rough und sehr, sehr punkig. Also er arbeitet gern mit Designs, die einfach aussehen wie so eine Scherencollage tatsächlich. Die erinnert einen dann auch an ganz grobe künstlerische Prozesse, wo man erstmal einfach so Sachen hinlegt, wie wir sie aus der digitalen Welt gar nicht mehr kennen, ne? Weil diese Scheinperfektion, die wir im Digitalen haben, die hast du natürlich im Haptischen nicht mehr. Natürlich arbeiten wir digital. Gleichwohl versuchen wir immer dieser Scheinperfektion was entgegenzuhalten. Und da hilft es, so ein aufgeräumtes Element wie die Sabon zu haben. Dass du auf der einen Seite also mit der Unruhe arbeitest, mit dem Punk, mit der Zerstörung, mit der Unsicherheit auch der Gestaltung. Da kippen Sachen auseinander. Da halten wir uns nicht an Rahmen Und dann hast du eben dieses sehr aufgeräumte Element. Im Heft selber sieht man das oft gar nicht mehr, ne? Also da hast du natürlich auch Strecken, die ultra aufgeräumt dann eben aussehen. Aber am Ende sind wir ein Wirtschaftsmagazin, ne? Das heißt, es ist auch immer Aufgabe der Gestaltung zu überlegen, wie viel Disruption ist sinnvoll, um die Leute in ihrem Leseverhalten und in ihrer visuellen Wahrnehmung zu stören. Und wie viel würde dann stören bei der Aufnahme des Inhalts?
Das nehme ich auch so wahr als Leser der Brand 1 und dass die Geschichten dann genug getragen werden vom Layout und nicht andersrum sozusagen, dass das Design von der Story getragen wird, sondern dass ich mich tatsächlich mit dem Inhalt lange beschäftigen kann, wenn ich das möchte. Und dafür bietet die Typografie mir so viel Lesekomfort wie möglich. Und das ist tatsächlich ein sehr großer Gewinn. Das sehe ich genauso, auch dass dass die Marke Brand 1 damit sehr stark getragen wird eigentlich. Egal, was auf dem nächsten Cover ist und selbst wenn jetzt eine völlig andere Type ist. Ihr habt ja auch Cover gewählt, die mal komplett riesige Typen im Anschnitt zeigen, mal auch nur mit knalliger Farbe arbeiten oder anderen Dingen. Und insofern darf man immer überrascht sein, was als nächstes kommt. Deswegen finde ich auch interessant, wie ihr dann zu einem Cover kommt und wie lange so ein Prozess aussieht.
Lange.
Ja. Genau. Ja, ihr habt ja auch Themen, die um die Kreativität sich drehen. Das heißt, ihr habt auch manchmal Porträts von Gestalterinnen und Gestaltern. Ihr habt aber auch Porträts von Firmen, die mit Design arbeiten. Ich erinnere mich da an eine sehr schöne Geschichte von Rimowa, einem Design-Ikone, sagen wir mal, der Kofferhersteller, der mit den berühmt-berüchtigten Alu-Koffern arbeitet, die mittlerweile aus Kunststoff sind, aber das ist egal. Und die dann sozusagen im Zweier-Duo in der Geschäftsführung dann auch mal die Koffer einfach mal aus dem Fenster, aus dem dritten Stock werfen, um zu gucken, ob sie halten unten auf dem Boden. Ich fand das hinreißend, wie dann eine Firma von innen so gezeigt wird. Wie geht ihr damit um, wenn ihr neue Hersteller einlädt und wenn ihr mit denen redet, wenn ihr Porträts über Firmen, über Markenhersteller macht? Wie nehmt ihr das wahr? Wie hoch ist der Stellenwert des Designs?
Wenn es uns um solche Arten von Geschichten geht, ist der Stellenwert des Designs riesig. Denn dann geht es uns natürlich nicht ums Design als Selbstzweck, sondern es geht uns um die Veränderungsfähigkeit von Design. Und bei Rimowa zum Beispiel kann ich mir vorstellen, ich war damals gar nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass bei Rimowa das Design insofern eine wichtige Rolle spielt, als dass natürlich das Produktdesign so ikonisch ist auf der einen Seite, aber auch so eine unglaubliche Auswirkung auf die Haltbarkeit und die Verwendbarkeit dieses Produktes hat, dass man gar nicht umhinkommt, an dieser Stelle über das Design zu reden, wenn man darüber reden will, warum ist dieses Produkt besonders und warum ist dieses Produkt anders als viele auf dem Markt. Deswegen würde ich sagen, spielt Design für uns genauso eine Rolle wie zum Beispiel, keine Ahnung, People and Culture spielen kann oder Materialauswahl oder ökologische Aspekte oder Managementsysteme. Es ist ein Aspekt von wirtschaftlichem Handeln. Und wenn wir uns ein Unternehmen angucken und feststellen, dass ein besonderer Aspekt dafür zuständig ist, dass dieses Unternehmen etwas besser macht als andere, da ist das Design zum Beispiel, dann wollen wir darüber berichten auch.
Du beschäftigst dich in deinem Beruf ja nicht nur mit, in dem Fall Firmen oder wirtschaftlichen Prozessen, die sich rund um Unternehmen ranken, sondern auch mit dem Schicksal sozusagen der Kreativität oder der Menschen, die kreative Berufe ausüben, wie wir im Design. Dazu hast du auch ein Buch geschrieben, das heißt Overload. Und als ich den Titel gelesen habe, das Buch ist letztes Jahr herausgekommen, als ich den Titel Overload gelesen habe, musste ich sofort an ein Zitat von Sascha Lobo denken. Input, Input, Input. Er hat es beschrieben als, er hat sich selbst beschrieben in einem Podcast, als Mensch, der permanent Input braucht und der immer wieder auf der Suche nach Neuem ist. Und eigentlich ist Overload ja genau das Gegenteil. Warum hast du dieses Buch so genannt und was ist das Thema?
Vielleicht habe ich das Buch so genannt, weil ich das Gegenteil von Sascha Lobo bin. Also wenn er sagt Input, 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 würde ich lieber sagen, Reduktion, Reduktion, Reduktion. Ich merke, dass ich selbst durch meinen Medienkonsum, ich meine, ich bin Medienmacher, ne? Also Medienmensch, mein ganzes Leben lang schon interessieren mich Medien. Selbstverständlich habe ich einen unglaublichen Inhaltekonsum und Medienkonsum. Und gleichzeitig macht mich der fast krank. Er sorgt dafür, dass ich ganz oft, also wir haben eben heute, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir beide ganz kurz darüber gesprochen, was wir an Informationen gerade aus den USA, aus dem Trump-Musk-Duo wahrnehmen und wie sehr uns diese Informationen schockieren was sie mit uns machen. Das ist mein Haupt, also ich würde mal sagen, mein emotionales Hauptthema, dass ich mir überlege, wie schaffen wir Menschen es, mit der Vielfalt an Informationen mental und emotional klarzukommen, die um uns rum ist. Und da haben wir einen Overload seit vielen Jahren und dieser Overload, den wir seit vielen Jahren haben, wird jetzt einfach nochmal potenziert durch die Zahl an Inhalten, die durch künstliche Intelligenz erstellt werden, verteilt werden, verbreitet werden, alterniert werden, übersetzt werden aus anderen Sprachen. Und wir wissen noch nicht, wie wir damit umgehen werden. Wir sind jetzt gerade in der ersten Stufe dieser Entwicklung angelangt. Die erste Stufe heißt, KI ist in der Lage, so zu texten, Videos zu machen, Bilder zu erstellen, Musik zu schreiben, wie es Menschen auch können. Und deswegen beauftragen Menschen KI, das zu tun. Nach einer aktuellen Studie sind bis zu 50% der LinkedIn-Beiträge im englischsprachigen LinkedIn KI generiert. Überleg dir das mal. Wir gehen da rein, gehen in diesen Feed und 50% der Sachen, die wir wahrnehmen, ist KI generiert. So. Und das ist der Anfang. Das ist noch nicht das Ende. Und ich beschäftige mich in dem Buch damit, wie sieht das in unterschiedlichen Mediendisziplinen aus? Also vom Film angefangen über die Musik bis hin zur Presse. Und was bedeutet das für diese jeweiligen Disziplinen? Und was bedeutet das am Ende natürlich auch für uns als Rezipienten, als Leute, die damit umgehen müssen, dass dieser Overload an Inhalten die ganze Zeit um sie herum ist? Und selbstverständlich gibt es ganz viele Chancen. Darüber brauchen wir gar nicht reden, ne? Ich bin jetzt auch kein KI-Doomser, der irgendwie sagt, alles schlimm, lass uns zurückgehen zum Sahnestampfen auf der Wiese. Das ist natürlich eine sehr richtige und sehr wichtige Entwicklung, aber wir müssen lernen, mit ihr umzugehen. Und medial haben wir es gerade noch nicht gelernt. Wir haben noch nicht die Tools dafür.
Was kommt denn da auf uns zu? Du hast das eben gerade schon angedeutet. Vor Jahren war schon klar, dass jeder dritte Twitter-Beitrag ein Bot-Beitrag ist. Die Tendenz ist ja steigend, wenn nicht ganz sogar raketoid, wie es da nach oben geht. Peter Kabel sagte mal, das war, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr sogar, da waren wir noch gar nicht so weit, wie wir jetzt sind. Und wenn wir uns nächstes Jahr unterhalten würden, würden wir wahrscheinlich staunen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Er sagte, dass sinngemäß 80% aller einfachen Tätigkeiten in der Kreativwirtschaft überflüssig werden und durch die KI ersetzt werden. Das heißt, diese Arbeit muss nicht mehr gemacht werden. Und der ein Teil in mir sagte, um Gottes Willen, und der andere Teil sagte mir, ja, endlich. Also endlich muss ich nicht mehr Bilder freistellen, ich muss nicht mehr einfache Tätigkeiten hin und her schieben, ich muss nicht mehr mir Texte auf einem weißen Blatt Papier ausdenken und immer wieder bei Null anfangen, sondern ich nehme die Komponenten, die ich ausgewählt habe, den Stil, kombiniere das mit KI-Möglichkeiten, egal wie die Engine jetzt heißt oder das Large Language Model, und erzeuge einen neuen Output, der neuartig ist, also der so neuartig ist, dass ich ihn nicht zu adäquater Zeit und Geld selber herstellen könnte. Was denkst du, was die Chancen sind, aber vielleicht auch die Risiken dann konkret?
Nee, die Chancen hast du jetzt ja gerade für dich schon mal ganz gut analysiert, ne? Es macht das Ganze sehr viel effizienter. Die KI weiß, wie du gestaltest, deswegen stellt sie vielleicht genauso frei, wie du freistellen würdest. Sie macht einen Layout-Vorschlag genauso, wie du ihn machen würdest. Ich nutze KI, um Texte vorzubereiten. Natürlich. Und versuche verzweifelt seit mehreren Monaten ein GPT beizubringen, so zu schreiben wie ich, damit ich endlich meine Newsletter automatisieren lassen kann. Es gelingt mir nicht.
Das ist ja irgendwie auch beruhigend zu wissen, wenn die KI das nicht mehr schafft,
Jein,
oder?
jein. Also es ist natürlich für die Effizienz, es ist gar nicht beruhigend, das zu sehen, weil ich könnte natürlich einen unendlichen Output erzeugen. Was wir lernen müssen, ist, wir sind ein Teil eines Systems. Und wenn du deinen Teil des Systems anguckst, jetzt als Gestalter oder ich als Autor, dann hilft dir KI bei deinem Systembeitrag, erstelle einen Inhalt oder mache einen Inhalt, bringe einen Inhalt in eine Form. Kann uns KI sehr gut helfen. Wenn man jetzt aber ein bisschen aufmacht und das größere System anguckt, dann gehören dazu noch Mechanismen, die das Ganze verbreiten. So. Auch da hilft KI enorm. KI erzeugte Inhalte lieber als andere Inhalte, weil sie natürlich schon in ihrer Gestaltung algorithmisch optimiert sind quasi und auf das abzielen, was so Common Sense ist, was die meisten Leute gut finden würden. Und dann hast du aber die Leute, die damit umgehen müssen auf der anderen Seite. Und spätestens da bricht dieses System und spätestens da kommen die Nachteile rein. Denn wenn wir selbst etwas lesen, wenn ich einen Newsletter lese und ich merke, das ist KI-generierter Scheiß, den ich schon 10.000 Mal irgendwo anders gelesen habe, wo sich jemand wirklich keine Mühe mehr gemacht hat, sondern mir zumutet, 7.000 Zeichen zu lesen mit irgendeinem Zeug, was ich wirklich schon ganz oft in dieser Form mitbekommen habe, dann werde ich sauer und bestelle diesen Newsletter ab. Und das ist ein Problem, dass wir alle zunehmend allergisch auf diese KI-Generation reagieren. Das heißt, auf dich kommt wieder Arbeit zu. Also das System gibt dir dann wieder eine neue Aufgabe. Und die neue Aufgabe heißt, du kannst zwar KI nutzen für die Gestaltung, aber wenn KI dir was gemacht hat, geh mal rein und schau es dir an und überlege, was davon bin noch ich? Was ist besonders? Was bringt Leute dazu, mich als Gestalter zu beauftragen von dem, was sich da gerade erzeugt hat? Und wenn du feststellst, das, was da erzeugt wurde, braucht dich gar nicht mehr, sondern braucht irgendjemand anderen, dann würde ich mir Gedanken um meinen Job machen. Und zwar nicht, weil ihn dir KI wegnimmt, sondern weil du selber ihn dir wegnimmst, weil du in deiner Gestaltung kein Interesse hast, besonders außergewöhnlich und anders zu sein, als das, was ein Algorithmus machen könnte. Und genauso ist es mit Autorinnen und Autoren natürlich, ne? Das ist der, würde ich mal sagen, der größte Nachteil momentan, dass in dieser Flut an Inhalten das Mediokre ganz eiskalt abgestraft wird. Also es werden sich die durch, wir werden eine unendliche Flut haben an KI-generierten, würde ich sagen, Normalo-Schwachsinn, ja, also Informationen, die keiner besonderen Form bedürfen, zum Beispiel, die auch im besten Fall automatisiert rezipierbar sind. Ne? Also das Liebste ist mir eine KI, die mir das rausfiltert, was für mich interessant ist. Und damit ist es gar nicht mehr interessant, ob da ein Mensch am Anfang beteiligt war oder nicht. Und dann haben wir eine Spitze. Und in dieser Spitze sind die Leute unterwegs, die besonders schreiben, die besonders gestalten, die besonders fotografieren, die besondere Filme machen. Und das dahin zu kommen, war ja schon immer Aufgabe von Kreativen. Ja, daran hat sich nichts geändert durch KI und es wird auch weiterhin so bleiben. Und dann gibt es natürlich insgesamt jetzt für die Bevölkerung, für alle Menschen, die mit Medien umgehen, für Medienunternehmen und so weiter, gibt es unendlich viele Vor- und Nachteile in der jetzigen Situation. Aber ich glaube, die spielen an vielen Stellen eine Rolle. Darüber müssen wir hier, glaube ich, nicht, die müssen wir nicht alle runterbeten.
Sehen denn das die Kunden auch so? Also die Kreativen beschäftigen sich ja schon mit KI und da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Gesichtspunkte. Quer durch alle Altersstufen hinweg, so beobachte ich es, gibt es Angst vor KI. Da nimmt mir eine Technik den Arbeitsplatz weg, die macht etwas, was ich sonst mache. Plötzlich habe ich noch mehr Konkurrenz sozusagen. Ich habe nicht nur die Konkurrenz in der Kreativbranche, die sowieso schon da ist. Quasi hinter jeder Ecke gibt es einen Webdesigner, um das mal so böse zu sagen, sondern es lauert auch noch die KI um die Ecke und jetzt auch noch Deep Blue als chinesisches Pendant. Pendant, was man eben gezeigt hat. Übrigens, wir können es auch. Was alle schon geahnt haben und ist jetzt Wahrheit geworden. Und dann gibt es demnächst sicherlich die nächsten Modelle. Also die einen sagen, ah, furchtbar, ist ja ganz grässlich. Und die anderen sagen, ja super, ich nutze es. Aber entdecken dann auch in der Ästhetik, dass tatsächlich KI sich endlos wiederholt. Also wenn ich zum Beispiel als Kreativer Stockbilder brauche, dann gucke ich bei den üblichen Anbietern, die mittlerweile grob geschätzt fast 60-70% KI-generierten Stock, ich sag's jetzt mal in deinen Worten, Scheiß anbietet und was dann irgendwann auch wiederum keiner sehen kann. Was mich auch wieder daran erinnert, dass wenn ich jetzt irgendeinen Newsletter lese, der menschengemacht ist, also wirklich geschrieben, der aber auch langweilig und öde ist, wo ich Sachen lese, die ich auch schon 100 Mal vorher gelesen habe, dann denke ich auch, was für ein Mist, und dann will ich das auch nicht lesen. Wie sehen denn das die Kunden? Also sehen die Kunden denn wirklich auch, wenn es jetzt mal um das Thema Wirtschaft wieder so ein bisschen den Bogen zu kriegen, wenn es also Unternehmen gibt, die, sagen wir mal, per KI Varianten ihrer Produkte durchrechnen. Also es gibt genug Sportartikelhersteller in Deutschland, die muss ich jetzt alle nicht aufzählen. Die arbeiten natürlich längst mit KI und KI-Methoden, um neuartige, user-konfigurierte Variationen zu ermöglichen und zu erstellen. Wie geht ihr damit ein, wenn ihr euch mit Unternehmen unterhaltet? Was nimmt KI dort für einen Stellenwert ein?
Ja, dazu möchte ich gerne zwei Beispiele bringen. Das eine sind gar nicht unsere Kunden, sondern es sind die Kunden unserer Dienstleister. Ich habe mich vor kurzem mit Svetlana Jakel unterhalten, einer Freundin von mir, die eine Illustrationsagentur Kombinat Rot-Weiß macht. Und Svetlana hat mir erzählt, dass sie immer öfter Anfragen bekommt von KundInnen, die sagen, könnt ihr mir das und das, diese oder jene Illustration bitte machen? Und ich zahle nur noch ein Drittel. Denn für eure IllustratorInnen ist die Arbeit ja so viel leichter geworden. Die beschäftigen sich damit gar nicht mehr so lange wie früher durch KI, dass ich nicht bereit bin, jetzt mehr Geld dafür zu bezahlen. Das heißt, dort gibt es einfach einen ganz klaren Preisverfall, weil Kunden sagen, nö, dafür zahle ich nicht mehr. Ich habe mich auch vor kurzem mit einem Illustrator unterhalten, der gesagt hat, ganz oft kommen die Kunden jetzt mit geprompteten Illustrationen an und sagen, guck mal, ich habe hier schon mal gepromptet, so in der Art könnte ich es mir vorstellen, ist für dich ja jetzt nicht mehr so viel Arbeit, machst du es mir bitte, 200 € sollten doch reichen. So, das ist der eine Teil der Kreativgesellschaft quasi, der an dieser Stelle leidet. Wir haben mit unseren Kunden diese Diskussion gar nicht. Denn unsere Kunden haben sich zum Großteil schon dafür entschieden, den Algorithmen mehr Geld zu geben als dem Menschen. Das sind nämlich die Werbekunden. Du hast vorhin Werbung angesprochen. Es wäre mir ein Fest, wenn jede dritte Seite in Brand 1 Werbung wäre. Und dafür würde ich auch gerne den Fluss von Artikeln stören. Denn das würde bedeuten, dass wir mit diesem Magazin das Geld verdienen, was wir brauchen, um davon Autorinnen, Autoren, Illustratoren, Illustratorinnen zu bezahlen. Ja. Es wird immer weniger Printwerbung geben. Warum? Weil natürlich Werbegeld, das ich den Algorithmen von Google, von Meta und von Amazon gebe, erstmal scheinbar besser angelegt ist. Weil das Werbegeld ist, was vom Algorithmus in ein generisches Design, kauf jetzt dieses Produkt zu dem für dich ermittelten besten Preis, umgesetzt wird, wo auch kein Designer mehr beteiligt ist. Und der Kunde kauft es dann. Das heißt, ich kann direkt nachvollziehen, wie gut funktioniert das jetzt. Was dann natürlich komplett perdu geht, ist der Aufbau von Marken, ist die Schaffung von einem Umfeld. Du hast am Anfang gesagt, Brand 1 erkennst du von Weitem auch durch die Gestaltung. Wenn wir auf generative Gestaltung setzen würden, hätten wir diesen Effekt nicht. Und genauso ist es natürlich bei der Markenbildung auch von Unternehmen. Ich fürchte aber, dass dieser Teil des Kampfes fast verloren ist. Also wir haben sehr treue Anzeigenkunden, die ganz bewusst und genau deshalb noch in Print Anzeigen gestalten, weil sie sagen, damit erreiche ich Menschen in einer Situation, die sich kolossal unterscheidet von der Situation, jemand scrollt am Bildschirm irgendwo durch, Ja, ich erreiche Menschen in einer Situation, in der sie entspannt, relaxed, aufnahmebereit sind und Lust haben, sich mit einem haptischen Ding auseinanderzusetzen. Das ist ein anderer emotionaler Zustand, als wenn ich nur irgendwo durchscrolle. Und wenn ich die Menschen dort erreiche, dann möchte ich sie mit etwas erreichen, was genauso schön ist und was genauso wertig rüberkommt, wie der Rest des Umfelds. Aber guck dir den Markt an, ne? Also ich möchte nicht wissen, wie viel Prozent der Werbegelder verschwunden sind. Wenn ich mich mit Leuten aus der Branche unterhalte, anderen Vermarktern zum Beispiel oder anderen Geschäftsführungen, die gehen davon aus, dass wir auch in diesem Jahr 10, 15, 20% weniger Werbung in traditionellen Titeln haben werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass traditionelle Titel nicht mehr existieren können, ne? Denn irgendwer muss es ja finanzieren und du kannst für so ein Heft wie Brand 1 am Kiosk nicht 25 Euro aufrufen.
Die ihr normalerweise nehmen müsstet.
Wir müssten wahrscheinlich normalerweise 30 Euro nehmen, ehrlicherweise.
Das ist doch mal eine Aussage. Man hört das normalerweise nicht unbedingt, wie viel
Ist jetzt auch
wie
wirklich
das
grob
Ganze
geschätzt, so, ne?
funktioniert. Ja, natürlich.
Aber
Genau.
ja.
Also wir wissen ja auch, dass die Abo-Zahlen durchaus immer wieder sehr stark in Bedrängnis sind. Zum anderen gibt es ja auch große Wochentitel, also Die Zeit zum Beispiel oder andere, die wöchentlich publizieren, die Sonntagszeitungen oder die Wochenendzeitungen, die durchaus steigende Abozahlen haben. Und da ist es natürlich schon interessant, inwiefern sich das Abo-Verhalten zukünftig ändert, aber vielleicht auch, dass es halt stärker fluktuiert. Also dass einfach schneller die Bereitschaft da ist, mal ein Probeabo abzuschließen, aber auch viel schneller dann die Treue eben leider nicht gehalten wird, sondern dass man dann sagt, gut, ich muss jetzt auf den Geldbeutel achten, der schon dazu beiträgt. Wie siehst du das als Zeitungsmacher, als Verantwortlicher für ein Verlagsprodukt, dass ein Printmagazin natürlich in Konkurrenz zu anderen Magazinen ja steht? Und wenn die auch alle KI-generierte Texte produzieren würden, und vielleicht tun sie das ja auch schon, was passiert dann? Wie schafft's ihr da die Konkurrenz zu halten oder zu sagen, wir sind eigenständig oder wir bleiben so oder wir lassen uns nicht verbiegen?
Indem wir keine KI-generierten Texte haben, ne? Oder beziehungsweise, auch das würde ich gar nicht ausschließen, wenn es einen KI-generierten Text gibt oder eine KI-generierte Gestaltung, die unseren Ansprüchen entspricht und die disruptiv ist, spannend, außergewöhnlich, emotional. Why not, ne? Die gibt es nur bisher noch nicht, beziehungsweise sehr selten. Und alle Beispiele, die du gerade genannt hast, sehen das übrigens ähnlich. Also ich glaube, in der gedruckten Zeit gab es bisher noch kein einziges Stück Text, was KI generiert war. Aus gutem Grund. Die Kolleginnen wissen natürlich sehr genau auch, weshalb Menschen sie schätzen. Weil du die Abos angesprochen hast, das ist eine wirklich schöne Entwicklung, finde ich. Auch bei uns. Also auch bei uns steigen die Abozahlen, weil die Menschen, die sich so etwas wie ein Wochenmagazin oder eine Wochenzeitung leisten, tun das aus einem anderen Grund, als sie sonst Informationen suchen. Ja? Was sie suchen, ist eben tatsächlich die Absenderkompetenz, dass sich da eine Redaktion hinsetzt und sagt, wir stehen mit unserem Namen dafür, dass das, was du da bekommst, faktengeprüft ist, relevant ist, dass es auch eine Überlebensdauer von, sagen wir mal, 6 Stunden Aufregungsspirale hat und wir stehen dafür vor allem mit unserem Namen. Das heißt, wenn irgendetwas daran fishy ist, nicht funktioniert, erfunden ist, unsere Qualitätssicherung doch nicht funktioniert hat, dann sind wir diejenigen, die dafür am Ende auch wieder gerade stehen müssen. Und für diese Absenderqualität, ich glaube, dafür zahlen Leute zunehmend Geld. Und diese Absenderqualität bedeutet, dass ich aber auch komplett lückenlos nachvollziehen kann, woher kommt die Information, woher kommt der Text, woher kommt das Bild, sind dafür die Rechte gesichert, hat ein Fotograf wirklich selbst fotografiert, das, was er uns da verkauft und gibt er uns die Rechte für alle Medientypen, in denen wir das verwenden, etc. pp. Also da steckt eine Blase an rechtlichen und inhaltlichen Qualitätskriterien dran. Das funktioniert nur bedingt mit KI. Die Verwaltung übrigens von solchen Assets funktioniert fantastisch mit KI, ne? Also ich würde sagen, KI in der Administration von Inhalten, yeah, mehr davon.
Super. Prima. Die Brand 1 macht ja nicht nur die Brand 1, also du hast es am Anfang schon gesagt. Und du selbst bist ja auch aus anderen Tätigkeiten vorher zur Brand 1 gekommen. Du machst das jetzt einige Jahre. Was hast du denn davor gemacht? Wie kam es denn dazu, dass du auch gesagt hast, ah, Geschäftsführer bei der Brand 1 ist für manche durchaus ein Traumjob?
Davor war ich bei der Frankfurter Buchmesse in der Geschäftsleitung, hab das internationale Geschäft vorangebracht und habe mich vor allem mit der Frage beschäftigt, wie reagieren denn Buchverlage und der Buchmarkt auf die Digitalisierung? Welche neuen Chancen gibt es da? Welche neuen Probleme gibt es? Also eigentlich genau das Gleiche in Grün, nur eben für Bücher. Davor war ich bei unterschiedlichen Agenturen, unter anderem bei Meta Design, viele Jahre in der Geschäftsleitung und habe Kommunikation entwickelt und ganz, ganz früher war ich mal bei Pixelpark. Also meine eigene Digitalhistorie ist auch mittlerweile über 25 Jahre her. Und ich war in einem der ersten Teams von Pixelpark, war dort Kreativdirektor und man konnte das damals nicht lernen, was wir gemacht haben. Das heißt, wir haben probiert und das ist aus heutiger Sicht totaler Wahnsinn, wenn man erzählt, was wir gefeiert haben. Wir haben gefeiert, dass der Netscape-Browser farbige Tabellenhintergründe. Ja, Entschuldigung, das Opa erzählt vom Krieg, aber das waren außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten, die wir damals hatten. Und was ich mitbringe aus dieser Zeit und aus all meinen Jobs, die ich davor gemacht habe, ist die große Lust, dem guten Inhalt, dem qualitätvollen Inhalt, eine saubere geschäftliche Grundlage zu geben. Denn es geht ganz oft nicht Hand in Hand. Du hast ganz viele Menschen, die gute Geschäfte machen, du hast ganz viele Menschen, die gute Inhalte machen. Es gibt zu wenig, die in beiden Welten zu Hause sind. Ich hatte das große Glück, in beiden Welten unterwegs sein zu dürfen und sehe mich deshalb natürlich auch immer so als ja, Brückenbauer hört sich so pathetisch an, ne? Aber als jemand, der das Ganze gut zusammenbringen kann, weil ich sowohl die Notwendigkeit verstehe, dass am Ende nicht nur eine schwarze Null, sondern vielleicht im Idealfall eine höhere schwarze Zahl da steht, als auch die Notwendigkeit, dass man für gute Inhalte oder für Kultur eben mehr machen muss als nur Geld zahlen.
Wenn denn den Kunden das auch Geld wert ist, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn dann plötzlich bei KI der Preis nach unten gehandelt wird. Aber das ist natürlich auch die Kunst oder die Aufgabe der Kreativwirtschaft, glaube ich, immer wieder den Wert auch zu erklären, den Wert des Designs. Und egal, ob das jetzt im Web war, in den 90ern mit Netscape 7 oder ob das halt heute mit Illustration ist oder mit technisch erzeugten Bildern. Manches wird ja auch so programmiert, dass es eigentlich eher zufällig erscheint. Generative KI oder generative Grafik nennt man das ja auch. Und da ist der Algorithmus im Prinzip der Produzent. Und ich habe mir den Algorithmus ausgeguckt und habe den angepasst und um das Ergebnis zu prüfen. Eigentlich ist es mit KI ja nicht wesentlich anders als damals, beziehungsweise auch schon vor circa 15 Jahren, wo dieses ganze Generative so langsam aufkam.
Genau. Die schlechte Nachricht, Algorithmen sind gekommen, um zu bleiben. Die sind jetzt da draußen und am besten machen wir sie uns zu unseren Kumpels.
Genau, das Web geht auch nicht mehr weg, wie es einige gehofft hatten nach den 2000ern. Nein, es ist geblieben und wir haben es nach wie vor als Standard. Genau. Grüße übrigens an Eku Wand an dieser Stelle, Mitbegründer von Pixelpark, mit dem wir eine weitere Folge aufzeichnen werden. Das darf ich hier schon mal ankündigen. Und da bin ich schon sehr gespannt. Der hat viel zu erzählen. Aber ich möchte noch mal zu dir zurückkommen, und zwar zu deiner Arbeit als Geschäftsführer. Du hattest eingangs gesagt, dass ihr auch noch andere Dinge tut rund um die Ausgabe Brand 1. Was tut ihr noch? Ihr habt zum Beispiel ein Projekt namens AKW. Was verbindet sich hinter diesem furchterregenden Namen?
Ja, da hast du jetzt wirklich das Neueste und Spannendste rausgepickt. Ich will vielleicht davor noch einen winzigen Schritt zurückgehen. Wenn es um die Frage geht, wofür stehen wir als Firma? Was ist unsere Mission? Dann ist die Mission schon immer gewesen, den Menschen Lust und Freude an der Veränderung verschaffen. Veränderung ist erstmal etwas Bedrohliches für viele Menschen und Brand 1 gibt es, damit wir die Bedrohung aus der Veränderung herausnehmen und zeigen, wie kann Veränderung gut, selbstbewusst und gestaltet funktionieren. Und wenn du dir diese Mission anguckst, dann fallen dir natürlich viele Dinge ein, die du tun kannst, außer diese Mission in Geschichten in ein Heft zu gießen. Also wir machen, wie gesagt, Events, Konferenzen, Digital-Events, ganz viel Corporate Publishing, weil du kannst natürlich das, was du für so ein Heft machst, kannst du natürlich wunderbar auch für ein Unternehmen umsetzen. Wir haben aber festgestellt in den letzten 2 Jahren, dass diese Mission mittlerweile eine gesellschaftliche Dringlichkeit bekommt, sich mit der Notwendigkeit von Veränderung positiv zu beschäftigen. Dass wir gesagt haben, wir können nicht mehr nur in medialen Formaten oder in Weiterbildungsformaten denken, sondern wir brauchen auch sowas wie einen Think Tank. Wir müssen auch mit den klugen Menschen zusammenarbeiten, die der Meinung sind wie wir, dass der Kapitalismus sich verändert. Wir wollen aber nicht, dass er einfach uns verändert, weil er jetzt dann eben ein technozentrierter Kapitalismus ist, sondern wir wollen mitgestalten. Und deswegen gibt es AKW. AKW ist ein Kürzel für Agentur für konstruktive Wirtschaft und ist eine Gruppe von bis zu 500 Leuten aus Deutschland, denen wir zutrauen als Brand 1, dass sie den Kapitalismus neu erfinden können. Und diese Gruppe trifft sich regelmäßig ein paar Mal im Jahr. Und es gibt zwei Möglichkeiten, da mitzumachen. Du kannst Mitglied in dieser Gruppe sein oder du kannst quasi Abonnent dessen sein, was diese Gruppe ausspuckt. Als Abonnent bist du quasi passiv und erwirbst Wissen und als Mitglied redest du mit. Und das Spannende ist, wir werden mit Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten, also mit internationalen Universitäten, mit Firmen, mit Playern, die schon Beispiele dafür gefunden haben, wo irgendwelche Wolten des Kapitalismus besser gemacht werden können. Und da greifen wir dann wirklich in die Trickkiste von Brand 1, holen die raus, zeigen sie und bereiten sie so auf, dass andere Lust darauf haben, dieses Bessermachen von Veränderung zu kopieren und in ihr eigenes Wirtschaften mit einzufügen. Also das ist die AKW übrigens. Und in dem Moment, wo es dann die AKW wird, ist es auch weniger bedrohlich. Hey. Aber auch Atomreaktoren haben ja wieder eine Renaissance momentan.
Aber vielleicht ist die Metapher des Kraftwerks ja durchaus angebracht bei einer Power von 500 Hirnen, die sich miteinander vernetzen und nach vorne denken. Ich glaube, das ist so grundsätzlich ja auch ein Ding. Ich finde, das ist eine sehr schöne Aktion und eine sehr schöne, ja, könnte man sagen, Bewegung, ein Programm. Und das entspricht ja auch ungefähr dem Sinnbild der Transformation, dass es positive Beispiele braucht, um Dinge voranzubringen, dass man sagt, die Zukunft ist nicht bedrohlich, sondern es kann tatsächlich etwas verbessert werden. Nicht nach dem Thema, früher war alles besser, was nicht stimmt. Meine Großmutter hat das schon gesagt, früher war nie alles besser, sondern dass es halt Beispiele braucht, die man als kreativer Mensch oder generell Mensch der Wirtschaft auch sieht und sagt, super, das mache ich nach oder ich versuche es auf mein Business zu übertragen oder wie auch immer, das so zu tun. Ja.
Genau, genau so ist es.
Prima. Was können wir denn noch von euch lernen von der Brand 1? Wir, die Kreativen, wir, die Designerinnen und Designer, die jetzt zuhören, wo können wir euch folgen und was können wir von euch mitnehmen?
Das ist eine gute Frage. Wow, jetzt überrascht du mich. Naja, was ihr natürlich tun könnt und dringend tun müsst, ist euch mit uns auseinandersetzen. Ne? Also lest unsere Newsletter, kauft unsere Hefte, geht zu unseren Events, folgt unseren Social-Media-Kanälen und fangt an zu diskutieren. Brand 1 ist ja eine Diskussionsplattform. Was wir machen wollen, ist, wir holen was raus, was ein Impuls ist, aber ein Impuls, den man einfach nur so versendet, der ist nischt. Deswegen geht es darum, mit diesem Impuls was zu machen, ne, ihn umzusetzen. Seid mutig, habt Lust auf die Zukunft und habt Lust auf die Veränderung. Das ist, glaube ich, das, was man allen Menschen momentan mitgeben kann. Denn eins ist klar, es gibt so viele Kräfte, die auf uns einwirken, dass wir entweder darüber unglücklich sein können und Angst haben, oder wir nehmen es einfach mal als gegeben und sagen, gut, das ist halt jetzt mal so. Und wie machen wir jetzt was Gutes daraus? Weil das kann uns ja wirklich niemand nehmen, diese Idee, dass man die Zukunft selbst gestaltet. Ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt. Tatsächlich auch im Sinne unserer Mission. Ja, seid unsere Kunden, ne? Also helft uns, diese Mission weiter zu finanzieren. Aber seid ansonsten vor allem einfach mutig.
Eine letzte Frage zum Schluss. Es gibt zu dem Thema Zukunft, was ja immer wieder auch Thema bei euch ist in einem Magazin, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich habe Angst vor der Zukunft, ich habe Angst auf das, was kommt, ich will mich lieber auf das zurückbesinnen, was ich mal hatte, was ich jetzt nicht mehr habe. Man weiß, dass das ein Trugschluss ist, aber viele denken, dass die Zukunft nicht gestaltbar ist. Dabei gibt es ja auch schöne Bücher dazu, zu dem Thema Zukunft unter anderem, dass man die Zukünfte ja auch gestalten kann. Was würdest du sagen, was dieses Thema Zukunft für dich ausmacht, wenn du sagst, ich habe alle Ressourcen der Welt, ich habe die Brand 1 und ich kann eine Ausgabe zu einem Thema machen und ich könnte dabei alle Ressourcen nutzen, die ich habe. Welches Thema wäre das oder in welcher Art und Weise könntest du dir ein solches utopisches Projekt mal ausdenken?
Ja, das wäre eine, also ich glaube sehr an das Thema der wünschenswerten Zukünfte im Sinne dessen, dass wir uns jederzeit in unserem Leben überlegen müssen, in welcher Zukunft wollen wir leben? Und dann können wir selbst diese Zukunft gestalten. Denn die eine Zukunft gibt es nicht. Es gibt so viele Zukünfte, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Und wahrscheinlich noch viel mehr, weil jeder von uns mehrere Zukünfte im Kopf
Und die
hat.
KI-generierte Zukunft auch noch dazu.
Nein. An der Stelle würde ich sagen, KI darf keine Zukünfte generieren. Das ist nicht ihre Rolle. In diese Rolle dürfen wir sie auch nicht lassen. Sie darf uns dabei helfen, wünschenswerte Zukünfte zu generieren. Und diese eine Ausgabe, die ich machen könnte mit allen Ressourcen der Welt, wäre eine Ausgabe, die tatsächlich die wünschenswerten Zukünfte versammelt von den Leuten weltweit, die am meisten darüber geforscht haben, was denn eine lebenswerte und eine gute Gesellschaft ist, in der wir leben wollen. Und dann würde ich gerne die alle versammeln, würde dazu ein Heft machen, ein großer Salat von tollen Ideen dazu, wie eine gute Gesellschaft funktioniert. Ja, also keine Wünsche, sondern tatsächlich echte mögliche Zukünfte. Und dann würde ich das Geld, was übrig ist, und das sind ja dann noch mehrere Milliarden, würde ich verwenden, um das allen Leuten in den Briefkasten zu stecken, und zwar einmal am Tag, 3 Wochen lang, bis jeder begriffen hat, dass er seine Zukunft selbst in der Hand hat und dass es darum geht, diese Zukunft zu gestalten und ja, dass es positiv geht, dass wir keine Angst haben müssen und dass wir auch nicht aus Angst anfangen müssen, uns zurückzusehen in die Vergangenheit, die nie so gut war, wie deine Oma schon richtig gesagt haben, deswegen auch keinen Politikern glauben dürfen, die uns sagen, dass wir in eine Vergangenheit zurückgehen können, dass wir uns wieder etwas wiederholen können. Das gab's nicht, was die versprechen. Ja, das würde ich machen.
Super, ein schönes Schlusswort, ein schöner Schlussgedanke, eine Utopie eines zukünftigen Magazins, einer Ausgabe. Ich hoffe, dass ich sie eines Tages in der Hand halten kann. Freue mich jetzt schon darauf, auf die Zukunft. Vielen Dank, lieber Holger, für das Gespräch.
Ich danke dir, lieber Christoph. War schön.
Wie hat dir diese Folge des Podcasts gefallen? Auf der Website designerklärer.de findest du alle Folgen des Podcasts mit interessanten Gästen aus dem Design. Auf Instagram oder LinkedIn kannst du diese Folge teilen und kommentieren. Ich freue mich auf dein Feedback. Wenn du den Podcast Designerklärer fördern willst, dann klicke auf der Website auf den Button Podcast unterstützen und wähle ein Abo für dich aus. Damit bekommst du nicht nur jede neue Folge einen Tag früher, sondern erfährst auch Hintergrundgeschichten und wertvolle Tipps rund um das Design. Danke an alle, die bereits ihren Beitrag leisten, damit der Podcast auch zukünftig spannende Gespräche präsentieren kann.